Gnade sei mit euch und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Brief des Paulus an die Epheser im ersten Kapitel. Durch die Macht seiner Stärke hat Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft und was sonst genannt werden mag, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe kleine Gemeinde von Immanuel, der Apostel Paulus schreibt in diesen dicht gedrängten Sätzen etwas, was seiner tiefsten Glaubensüberzeugung entspricht. Paulus sieht in der Auffahrt Jesu Christi dass die sichtbare Bestätigung des Psalms 110. Es ist für ihn bezeugte Wirklichkeit geworden, dass das stimmt, was dort vor Zeiten schon prophezeit war. Dort heißt es, wir haben es vorhin gesungen in dem Halleluja-Vers, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Der Titel für Jesus Christus als Gottes Sohn hat dort seinen Ursprung. Daher ist die Formulierung in unserem Glaubensbekenntnis, das wir soeben gesprochen haben, so wie wir es kennen, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten. Von all dem mögen die Jünger Jesu vielleicht wenig mitbekommen haben. Sie waren keine Schriftgelehrten, sie waren keine Kundige des Alten Testaments. Sie machen eigentlich meistens keine besonders heilige Figur. Von Anfang an setzen sie sich eher erbärmlich in Szene. Ihre Herkunft ist durchaus nicht beeindruckend. Mit ihrem Verständnis, dass sie Jesu Worten und seinen Taten entgegenbringen, ist es nicht so sehr weit her. Klein bis mangelhaft bleiben ihr Glaube, ihre Liebe, ihre Hoffnung. Einer von ihnen ist der Verräter ihres Herrn, ein anderer verleugnet ihn und am Karfreitag gar sind alle unauffindbar, wie vom Erdboden verschwunden. Und hier am Tag von Christi Himmelfahrt sehen wir sie vor unseren Augen als ungläubig Staunende, den Blick nach oben gerichtet, die Münder verständnislos halb geöffnet, die Gesichter leer, ohne Ausdruck. Christi Himmelfahrt, Jesus ist weg. Alles nur Spuk gewesen? Was soll jetzt werden? Die Beschreibung der Jünger könnte auch auf uns passen. Ziehen wir also nun auch verlegen, fragend, halb entschuldigend, die Schultern hoch, machen die Osterkerze aus und gehen auf leisen Sohlen nach Hause? Besser sich den Geschäften des Alltags wieder zuzuwenden, als an ein Leben ohne Jesus zu glauben? Ja, vielleicht ist es sogar doch gescheiter, sich dem Vatertagszug der anderen heute anzuschließen und sie die verunsicherten Sinne mit einem guten Zug aus einer kühlen Bierflasche unter Männern zu beruhigen. Nein, liebe Gemeinde, dieser Art der Definition von Vatertag haben wir eine andere entgegenzusetzen. Paulus schreibt den Vorgang des Aufhebens Christi in die Herrlichkeit des Vaters aus der Sicht des Verursachers. Verursacher ist Gott, der Vater. Er greift zu. Nicht Christus ist hier der Handelnde. Nicht Christus entschwebt aus eigenem Entschluss. Den ganzen Bogen dieses Zugreifens Gottes, Gottes des Vaters von Ostern über Himmelfahrt und Pfingsten bis zum jüngsten Tag, zeichnet der Apostel mit wenigen Verben, die alle das Handeln Gottes benennen. In diesem kurzen Abschnitt heißt es, er weckt auf von den Toten. Gott weckt auf von den Toten. Er setzt zu seiner Rechten. Gott setzt zu seiner Rechten seinen Sohn Jesus Christus. Er tut alles unter seine Füße. Gott ist es, der unter die Füße Jesu Christi alle Macht und Herrlichkeit der Welt tut. Er, Gott, erfüllt seine Verheißung. Und das geschieht ganz unspektakulär. Eine gewisse Ähnlichkeit erkennen wir darin, wie in unserem Glaubensbekenntnis, in dem auch in wenigen Worten die markanten Daten der Geschichte Jesu Christi genannt und bekannt werden. Vielleicht haben wir hier auch einen Teil eines noch älteren apostolischen Glaubensbekenntnisses vor uns. Auch das geht wieder auf den Psalm 110 zurück. Eine andere Himmelfahrt wird im Alten Testament beschrieben, die des Propheten Elia, der sich in feurigem Wagen spektakulär aufschwingt und den Blicken der Menschen und der Welt entschwindet. Liebe Gemeinde, Ostern liegt noch nicht lange zurück. Gott hat Christus von den Toten auferweckt und viele haben ihn gesehen. Doch der anfängliche Osterjubel ist schon ein wenig bei uns verblasst. Gewiss, wir singen noch das Halleluja. Vorhin mit etwas krächzender Stimme. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben noch das feierliche Weiß in den Antipendien in Gebrauch. Der Pfarrer, wenn er hier stünde, trüge noch die weiße Stola. Aber das Osterlachen überlassen wir doch mehr dem Himmel, wie wir eingangs gesungen haben. Und die Osterkerze zünden wir schon jetzt normalerweise auch nicht mehr an. Und dennoch, Ostern und Himmelfahrt gehören aufs Engste miteinander zusammen. Gott hat Christus auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Es scheint gar kein zeitlicher Abstand zwischen beiden Vorgängen zu sein. Eher wirkt die Einsetzung zur Rechten im Himmel wie die ewige Konsequenz dessen, was zur bestimmten Stunde an bestimmtem Ort auf der Erde geschehen war. Himmelfahrt wirkt wie die logische Fortsetzung, ja geradezu wie der Schlusspunkt von Ostern. Lesen wir weiter bei Paulus, dann finden wir an Pfingsten nun die Auswirkungen von Ostern und Himmelfahrt auch auf die Menschen, genauer auf die Gemeinde und auf die weltlichen Reiche, wie es dort heißt, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Wir haben da sozusagen eine Hierarchie, eine heilige Ordnung und Abstufung. Der Christus zur Rechten des Vaters hat unter seinen Füßen alles, was in der Welt Rang und Namen hat. In der Malerei ist das oft so dargestellt, dass die Weltkugel gleichsam sein Fußschemel ist. Schauen wir dazu nicht auf ein Bild, sondern auf eine Plastik, nämlich auf die Plastik von Ulrich Henn, die jedes Mal, wenn wir hier in der Bank sitzen, unseren Blick einfängt. Die Erde als Schemel für die Füße Christi, Da ist wieder der 110. Psalm gegenwärtig. Das vom Künstler dargestellte Größenverhältnis ist ja nur angedeutet. Da ist aber der auferstandene Christus dargestellt, der im Himmel thront, der die Welt regiert und von dem sie unterworfen ist. Alle Gewalt und Herrlichkeit ist ihm gegeben, dem gekreuzigten und segnenden Herrn. Was er in seiner Auffahrt den Himmel vollendet hat, war größer und gewaltiger als das Werk, durch das der Erdball zu seinen Füßen aus dem Nichts gerufen wurde. Er erschien nicht so, wie ihn die alte Christenheit gern darstellte, umkleidet mit der Mandorla, dem mandelförmig ihn umstrahlenden Glanz seiner Herrlichkeit, sondern er musste ihn ablegen und verbergen unter dem zerlumpten, blutigen Mantel äußerster Niedrigkeit auf dieser Erde. Zur Zeit des Neuen Testaments war diese Art der Darstellung allertiefste Demütigung. Eine Demütigung, zu der selbst ein Sklave normalerweise nicht gezwungen wurde. Die Weltmächte haben angesichts des auferstandenen und gen Himmel aufgefahrenen Christus auch nicht den geringsten Rest eigener Würde, eigener Macht oder eigenen Rechts. Was mit einer Fülle von klangvollen und ehrbaren Bezeichnungen zu benennen war, Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft, das ist gegen den Weltenherrscher Christus geachtet wie der Staub unter seinen Füßen. Und wenn wir uns vorstellen, die Größenverhältnisse zwischen der Größe Christi in der Herrlichkeit und der Winzigkeit dieser Erde und der Menschen darauf, dann werden wir uns leicht vorstellen können, dass unter den Fußballen des abgebildeten Christus aber auch nicht das kleinste Staubkörnchen von ihm zu fühlen gewesen sein könnte. In dieses demütigende Bild ist freilich die Gemeinde nicht eingezeichnet. Ihr ist Christus gesetzt zum Haupt über alles. Sein Leib ist sie, organische, lebendige Einheit mit ihrem Herrn. Das ist unvergleichlich viel mehr als eine gute Beziehung und eine vertrauensvolle Kommunikation. Leib Christi beschreibt nicht ein partnerschaftliches Verhältnis. Nach dem Willen Gottes und Kraft seiner Macht sind wir mit Christus sozusagen Körperorgane seines Leibes, der ins Leben gerufen ist, indem Gott seinen Sohn als Haupt gesetzt hat. Man sollte die Linien dieses Bildes nicht zu weit verlängern, dass sie nicht irreführend werden. Aber man kann sagen, der Leib Christi, die Gemeinde, wächst auf die Ewigkeit hin, darauf, dass Gott alles in allem erfüllt. Der Leib wächst an den einzelnen Gliedern und es wachsen der Gemeinde auch immer neue Glieder hinzu. Der Christus am Vatertag, der auferweckte Gottessohn, gesetzt zur Rechten Gottes als Herrscher über die Welt. Das ist insofern der Vatertag, der Tag des Festes Gottes. Denn es ist Gott selbst, der alles in der Hand hat, der alles tut und alles ordnet. Nicht fremde Aktivität oder metaphysische Kräfte sind hier am Werk und bestimmen diesen Feiertag in der Kirche. Es ist ein Tag der vertrauensvollen Erinnerung, ein Feiertag der stillen Einkehr und der gläubigen Vergewisserung. Aber, liebe Gemeinde, ist das auch alles wahr? Wenn wir so in die Welt blicken würden und stellten uns den einen oder anderen vor aus unserem Bekannten- und Freundeskreis, ja vielleicht selbst in der Familie. Wie leicht würde dort die Frage aufkommen, stimmt das denn überhaupt alles? Unsere Lebenserfahrung lehrt nämlich uns etwas anderes. Unsere Umwelt, unsere Mitmenschen, ja wir selber, wir verhalten uns nicht so, als herrschte Christus in der Welt. Betrug, Neid, Größenwahn, Zocke, Mord, das ist seit den Anfängen der Menschheit das Koordinatensystem der Weltgeschichte. Und das scheint sich bis heute nicht geändert zu haben. Wenn der Sohn Gottes die Geschicke der Welt regierte, müsste sie doch wohl anders aussehen. Wie vereinbart sich die Herrschaft Christi mit der Existenz unterschiedlicher, getrennter Konfessionen, mit Skandal und Schande bestehender Kirchenspaltungen? Methodisten, Protestanten, Katholiken, wo ist denn da eine Kirche, der Leib Christi? Ihr Lieben, nicht jeder Widerspruch, nicht alle unbeantworteten Fragen sind neu. Der Apostel Paulus lebte auch schon in dieser Welt und er kannte sie allem Anschein nach ziemlich genau. Denn im Epheserbrief, aus dem unser Text stammt, wird noch vieles berichtet, aus dem man den sicheren Eindruck haben darf, dass der Apostel ein Kind seiner Zeit war. Der Apostel selbst glaubt, was er sagt. Er glaubt an das Wirken Gottes an Christus und durch Christus, weil er es in seinem Leben selbst erfahren hat. Wie und warum im Einzelnen, das schreibt er nicht. Aber seine eigene Begegnung mit Jesus vor Damaskus hat aus ihm den Paulus werden lassen, den wichtigsten Botschafter und Verkünder Christi. Liebe Gemeinde, du möchtest es bitte auch glauben. Die Gemeinde möchte es bitte glauben, nicht weil der Apostel so ein frommer und glaubwürdiger Mann ist, sondern sie möchte es glauben, indem Gott selbst sie dazu instand setzt durch seinen Geist, der die Augen des Herzens erleuchtet und so die Erkenntnis Gottes und seine Wirklichkeit weckt. Der Apostel richtet der Gemeinde die Botschaft aus von der Auferstehung und der Einsetzung Christi. Und er betet für die Gemeinde, er dankt für sie und er bittet für sie. So fängt jeder Gemeindeaufbau überhaupt an, mit Dank und Fürbitte. Die Gotteserkenntnis, den Glauben, die Hoffnung, die Liebe muss bitte Gott selber wecken. Und er tut es. Freilich ist es jetzt nicht so, dass er uns wie seinen Sohn Jesus Christus ergreift und durch die Wolke hindurch zu sich zieht, neben sich setzt und damit sichtbare Realität schaffte. Bis jetzt ist die Gotteserkenntnis bei uns noch auf viel Wachstum angelegt. Bis jetzt ist unsere Hoffnung schwach und sehr am Anfang. Bis jetzt ist unser Glaube winzig und angefochten, allein im Vertrauen gegründet auf das Wort und gegen jeden äußeren Augenschein. Bis jetzt ist unsere Liebe immer wieder nur von kurzer Dauer, weil wir uns selber immer mehr im Blick haben als alles andere um uns herum. Gott rettet uns nicht hier und jetzt aus dieser Welt und Wirklichkeit, sondern durch sie hindurch. Und wie ernst das ist, erkennen wir, wenn wir in der Erinnerung noch 3 Tage vor Ostern zurückgehen. Die Herrschaft der Herrlichkeit Christi über alle Reiche der Welt beginnt in der tiefsten Erniedrigung am Kreuz zu sehen, offenbar für die, die glauben. In dieser für unseren Verstand scheinbaren Unvereinbarkeit von göttlicher Herrlichkeit und Tod am Kreuz wirkt die schenkende Glaubenskraft des Heiligen Geistes. So sieht das Haupt der Gemeinde in dieser Welt aus. Der äußere Anblick hat mit Herrlichkeit so viel zu tun wie meine Lebensgestaltung, mit der Tatsache, dass ich getauft bin und als Gottes Kind angenommen. Ausnahmsweise kann und darf man beides einmal zusammen sehen. Meine Taufe und mein Gerettetsein. Aber auch wenn die Augen Tränen blind sind, die Erkenntnis Gottes bleibt eigentlich eine Sache der Augen des Herzens. Und die sehen nicht etwa gar nichts oder nur Leid oder nur Schmerz und Sünde, sondern die sehen und hören auf das Wort Gottes. So wie wir jetzt. Denn das heilige göttliche Wort gibt Kraft, die Spannung auszuhalten zwischen äußerem Anschein und der göttlichen Wahrheit und Wirklichkeit. Die Spannung auszuhalten auf die Wiederkunft Christi hin, in der Gott alles in allem erfüllt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, erhalte und bewahre euch im Glauben, die er schenke euch mit seinem Segen. Amen.